Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid heute Morgen. Für mich ist die Adventszeit, so finde ich immer, hat eine ganz besondere Atmosphäre. Also heute stimmt es jetzt eigentlich nicht. Oder habt ihr auch gemerkt, heute Morgen hat es gedonnert. Und die Sonne geschonen und mega Regen. Also das, was ich jetzt sage, stimmt eigentlich gerade heute nicht. Aber normalerweise wäre es eigentlich so. So die Adventsatmosphäre. Draußen ist es kalt und dunkel und drinnen ist es meistens schön wohlig warm und Kerzen brennen und wo eine schöne Atmosphäre verbreitet. Ist euch schon aufgefallen, dass es eigentlich nie mehr Lichter hat als in der Adventszeit. Überall hat es Licht. Die Häuser sind beleuchtet, Gärten, die Einkaufszentren, die Strassen, alles. Und ich glaube, dass die vielen Lichter im Advent, dass die zeigen, dass uns Menschen, dass wir uns nach Licht sehnen. Ich glaube, das ist irgendwo symbolisch und hat doch etwas mit der Wahrheit zu tun in unserem Herz, mit unserer Realität. Und ich glaube auch, dass da irgendwo wie Sehnsucht durchdrückt nach etwas, was wir brauchen und vielleicht einfach noch nicht haben. Und ich glaube auch, oder ich weiss auch, es ist eigentlich schön, dass die Bibel auch eine Antwort hat auf die Sehnsucht. Nämlich im Lukas-Evangelium, unmittelbar vor dem Weihnachtsbericht, dort gibt es zwei Verse, wo eigentlich auf das wie etwas Bezug nehmen, auf das Licht. Und das ist wie eine Ankündigung von Weihnachten. Wir lesen mal die beiden Verse 78 und 79. Jetzt geht der da nicht, he? Das ist jetzt aber nicht so geschickt. Machen wir jetzt diese Not. Ich kann da schon drücken, aber ist nicht so lustig. Nein, geht auch nicht. Ich überlasse mal am Techniker. Ihr braucht ja zum Hören keine Augen, oder? Ich lese euch das vor. Die beiden Verse. Lasst euch nicht ablenken, er hat es im Griff. Ich nicht, aber er hat es und das ist das Wichtigste. Gut. Also, Vers 78 und 79. Da heisst es, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Das Licht vom Himmel wird uns besuchen. Das Licht vom Himmel. Ein Mann namens Zacharias hat das gesagt und es wird berichtet, er ist gerade Papi geworden. Oder? Dann ist meistens ja in besonderen Umständen. Also, als ich das erste Mal Papi geworden bin, kann ich sagen, dass in Geschichten passiert, alles am gleichen Tag, bin ich in die Pfosten nie gefahren mit dem Auto, bin so einen Schrank nie gelaufen, der gerade runtergegangen ist und alles Mögliche. Aber der Zacharias hat es positiv gemacht. Es heisst, er ist von Gott als Geist inspiriert worden, der Geist Gottes ist über ihn gekommen und er hat die beiden Sätze gesagt. Sein Sohn war übrigens Johannes der Täufer, ist später bekannt worden als Johannes der Täufer, ist Vorläufer gewesen. Danke vielmals, Andi. Gut, haben wir gute Techniker. Er war Vorläufer von Jesus Christus, der Johannes. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Zacharias das gesagt hat, war Israel schon seit Jahrhunderten am Warten auf den versprochenen Messias. Und ihre Nation hat die Blütezeit schon lange hinter sich gehabt. Israel ist mehr schlecht als recht so umgeserbelt. Und sie haben sich dann auch gesehnt, dass der Messias kommt und die Not durchbricht, die Dunkelheit wegnimmt. Und jetzt sagt Zacharias, erfüllt vom Heiligen Geist, der Moment steht kurz bevor. Also die Leute, die das gehört haben, die sind fast umgekehrt. Die haben gedacht, wow, wirklich, jetzt bald. Das ist eine ganz besondere Geschichte mit dem Zacharias. Er ist auch, also ich kann es nicht alles erzählen, er war 9 Monate lang stumm gewesen, weil er an einen Engel nicht geglaubt hat. Und die Leute haben gedacht, was ist mit dem passiert, ich kann nicht mehr reden. Und das Erste, was er nach 9 Monaten sagt, nach der Geburt von seinem Sohn, ist das. Und die Leute haben gemerkt, das ist ganz ein besonderer Moment. Und sie sind mit ihr genommen. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. Und das tönt ja schon gut, oder? Weil Gott gütig und barmherzig ist, wird er uns ein Licht schicken. So ein Licht, nochmal eins mehr von den Millionen, die wir gerade aktuell haben in Zürich. Es ist eben nicht einfach eins mehr. Es ist das einzige Licht, das übernatürlich ist und er uns geschickt hat. Da geht es nämlich um die Geburt von Jesus. Und die Geburt von Jesus nimmt eine einzigartige Stellung ein in der Geschichte der Menschheit. Oder? Das ist die Mitte der Geschichte. In welchem Jahr leben wir aktuell? Im Jahr 2018, nach Christi Geburt. Also wir rechnen unser Jahr anhand von dieser Geburt. Das ist also enorm einschneidend. Und das ist auch entsprechend in der Bibel angekündigt worden, mehrfach. So zum Beispiel auch vom Jesaja. Der hat 700 Jahre vor dem Zacharias gelebt. Er war ein Prophet in Israel und der hat die Botschaft ähnlich bekommen. Er hat gesagt, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein grosses Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Der Gegensatz. Und das Licht hat er verbunden in seiner Prophetie auch mit einer außergewöhnlichen Geburt. So hat er gesagt, Jesaja, denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Ewiger Vater. Friedefürst. Und heute wissen wir, das ist niemand anders als Jesus Christus, der da gemeint ist, der auf die Welt gekommen ist. Als Licht aus dem Himmel an Weihnachten. Das ist eine eindrückliche Ansage, 700 Jahre, bevor sie eingetroffen ist. 700 Jahre. Und ich finde, das sollte uns ein bisschen hellhörig machen. Manchmal, wenn ich so mit Leuten zu tun habe, denke ich, ja, heute ist man eigentlich schon offen für sehr viel. Ich hätte jetzt fast gesagt, für den Kabiskäse. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Sondern ich meine, für einfach vieles, also Mystisches und irgendwie alles klingt so spannend. Wie viel mehr sollte man offen sein im Blick auf das uralte Buch? Ich habe da zwar ein neues Exemplar, ist noch praktischer als das uralte, aber das gibt es schon, die Überlieferung über Jahrtausende. Und dass das Buch eigentlich noch gibt, ist ein Wunder. Es ist schon mehrfach versucht worden, die Bibel auszurotten. Und man hat es nicht geschafft, es lebt immer noch die Bibel. Und nicht nur das, die Bibel ist heute das meist verbreitete Buch von der Menschheitsgeschichte. Das hat es noch nicht mehr gegeben. Also das sollte es auch irgendwo offen machen für das Buch. Aber das Buch ist noch besonderer, weil es hat viele Prophezeiungen drin. Prophezeiungen, die etwas ankündigen, bevor es passiert. Als ich noch nicht gläubig war, habe ich mich auch so mit zum Teil so mystischen Sachen beschäftigt. Also mit gewissen Propheten, so, also nicht biblische, die so Sachen angekündigt haben in der Weltgeschichte. Und es hat mich bewegt. Und ich dachte, wow. Aber es ist gar noch nicht eingetroffen. Man hat einfach gedacht, das kommt dann vielleicht mal, oder? Aber da sind jenseits Sachen in der Bibel drin, wo man weiss, das ist eingetroffen. Nachweislich. Zum Beispiel, ich meine einfach das Beispiel. Das ist gerade eine Dreierprophetie. Es wird im 1400 vor Christus ist in der Bibel geschrieben worden, drei Sachen. Nämlich, es wird gesagt, dass das Volk Israel aus seinem Land wird ausgerottet werden. Wirklich weg aus dem Land. Dass zweitens dann die Bevölkerung wird verstreut werden über die ganze Welt hinein. Und drittens, dass aus dem wunderbaren Land, wo Milch und Honig fließt, dass eine Wüste wird werden. Das ist 1400 vor Christus, ist das gesagt worden. Man hat Schriften gefunden in Qumran, die datiert sind vor Christi Geburt, etwa 200 vor Christus geschrieben worden. Kann man wissenschaftlich nachlegen, bewegen. Und wo eben auch über den Text. Und jetzt ist die Prophezeiung ab dem Jahr 130 nach Christus wahr geworden. Nämlich die Römer haben dann Israel haben's ausgerottet. Sie haben also nicht umgebracht, alle viele, aber einfach die Leute vertrieben aus dem Land. Sie haben gesagt, wir wollen endgültig nichts mehr mit euch zu tun haben. Und Israel ist dort entleert worden. Und man weiss heute, die sind ja auf alle 5 Kontinente verstreut worden. Also sind schon mal die ersten beiden Prophezeiungen sind wahr geworden. Und dann ab 130 nach Christus bis 1900 nach Christus, also etwa diesen 1800 Jahre rein, ist das wirklich verödet, das Land, weil es nicht mehr gepflegt worden ist. Es ist alles verwüstet worden. Und der Mark Twain, der ist im 19. Jahrhundert mal dort gewesen und hat darüber geschrieben und hat sich erstaunt, wie öde und trostlos das Land ist. Das ist eine Schrift, die ist etwa 200 Jahre alt, noch nicht mal ganz. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr sicher im Internet könnt ihr die finden. Und das wird dort beschrieben. Und das sind Prophezeiungen, 3 Stück, die einfach so von vielen anderen, die wahr geworden sind. Und ich meine, wie viel Mal erlebt man das so in der Weltgeschichte, dass das Land mal kurz so ausgerottet wird und verödet und dann kehrt es wieder um. Also das meines Wissens gibt es das nicht gerade das zweite Mal. Einfach so als Beispiel von solchen Verheißungen. Und das sollte uns, finde ich, offen machen, auch für die Bibel. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen billig, wenn man einfach dann sagt, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch, stimmt ja eh nicht. Das hört man manchmal so. Aber ich glaube, dass es eine sehr oberflächliche Aussage ist. Zumal auch viele Menschen bezeugen, hey, die Worte da rein, die haben mein Leben verändert. Das ist zu tief in mich eingedrungen. Das hat etwas gemacht mit mir zum Guten. Und darum kann ich nur empfehlen, wenn du es nicht schon gemacht hast, lade dich darauf ein, auf die Bibel. Du hast nichts zu verlieren, aber ganz viel zu gewinnen. Jetzt das Licht, das wir davon geredet haben, was im Himmel kommt, was macht das mit uns? Was will das? Es heisst, es ist gekommen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen. Jetzt gibt es durchaus Menschen, die merken, ja, in mir inne ist es auch nicht so hell. Ich habe Probleme. Es ist schwierig, dort und da. Man kommt durchs Leben, man mag es machen, aber es ist irgendwo einfach innen dran schwierig und nicht hell. Und trotzdem ist es so, dass man das ja meistens nicht gerade so sagt. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber manchmal sind wir ein bisschen Weltmeister im Understatement. Und sagen, ja, es geht mir gut, mal. Dabei hat man wirklich ernste Probleme. Auch innere. Oder ich bin zufrieden mit dem Leben. Aber wenn es mal wirklich ruhig ist um mich herum, wenn ich nichts habe, wo ich mich fühlen kann, dann ist es irgendwie schwierig. Dann fehlt mir etwas. Dann ist es wie leer. Und das probiert man dann zu füllen mit was? Mit Jobben vielleicht, mit Film, mit Hobby, mit Beziehungen, mit Sexualität, mit allem Möglichen. Und man merkt irgendwo auch, das kann man nicht dauerhaft stopfen. Es ist vielleicht zu sturen, aber nicht dauerhaft. Und was auch ist, oder, wenn man so vom Licht redet, man merkt gerade ausgerechnet an Weihnachten, dass viele Familien auch nicht so leicht erfüllt sind. Dass irgendwo doch noch mehr Spannungen rum sind, als man wahrhaben will. Das Licht aus dem Himmel, Jesus, kann jetzt in das Dunkle einleuchten. Er kann drin kommen mit seinem Licht und kann einen Unterschied machen, kann das Dunkle vertreiben, kann es hell machen. Er wird Freude bringen, überall, wo Menschen dazu stehen. Ja, ich kann Dunkel in meinem Leben, wo ich nicht wegbringe. Das braucht noch Mut, das so einzugestehen. Das braucht auch, finde ich, das braucht also ein bisschen Stolz, weil ich auch ein bisschen im Weg steht. Aber das ist das Angebot, wie Jesus es macht. Wenn wir dazu stehen, dann kann er das Dunkle ja, wegbrennen. Und jetzt ist es ja so, dass es nicht nur um Äusserlichkeiten geht, sondern sehr oft ist es ja in uns drin auch dann dunkel. Und die Bibel sagt, es gibt eine geistliche Finsternis, die sich auch ausbreitet. Das ist das Leben ohne Gott. Das Leben ohne Gott. Dann ist man wie eine Glühbirne ohne Fassung. Bringt nicht viel. Oder ein Fisch auf dem Trocknen. Man lebt ohne das eigentliche Beziehung zum Schöpfer. Und so kann ein Mensch nicht zu seiner Bestimmung führen. Man kann dann da immer schon wieder einen Moment haben, wo es cool ist, wo es, eben, man kann sich etwas einfühlen, aber es ist wie nicht dauerhaft. Man kann nicht zur Bestimmung kommen, zur dauerhaften Fülle, und man kann die Sehnsucht auch nicht stillen. Ein Pfarrer hat mal ganz einen tollen, wunderbaren Pfarrer, der ist leider gestorben, Friedhold Vogel, vielleicht kennen den die einen, der Evangelist war, der hat die Lage der Menschen in dieser geistlichen Dunkelheit hat er verglichen mit einem Erlebnis, das er gemacht hat. Und zwar hat er mal erzählt, er hat übernachtet in einem grossen Bauernhaus, auswärts, weil er einen Dienst hatte, einen Predigtdienst in der Nähe, und hat dort übernachtet. Dann zur Nacht, mitten in der Nacht, plötzlich merkt er, Blase drückt. Blöd, oder? Dann steht er auf, es war stockfinster gewesen, er tastet sich zu der Tür, macht die Tür auf, geht in den Gang raus und plötzlich ist er völlig verloren. Er weiss nicht mehr, wo das Zimmer ist, er weiss nicht, wo das WC ist, er weiss nicht, wo der Lichtschalter ist, er hat keine Ahnung, wo er sich daran orientieren könnte. Völlig irgendwo im Nowhere verloren. Und die Blase drückt immer mehr. Boah, das ist wirklich ein Problem, oder? Das finde ich. Klar, die einen würden vielleicht einfach, ja nein, ich weiß nicht, was wir machen, aber den Gedanken können wir streichen. Das ist nicht anständig. Aber er ist ja ein anständiger, er hat ein riesiges Problem gehabt. Also übrigens, ich weiss nicht, wie es ausgegangen ist. Ist noch blöd. Das weiss ich echt nicht, aber das ist jetzt auch nicht der Punkt. Jetzt muss ich euch leider mit dieser offenen Frage heimschicken. Aber jetzt stell dir vor, du bist die Person. Du bist der oder die, die dort im Dunkeln ist und völlig verzweifelt ist und nicht mehr weiss, oh, was soll ich jetzt? Irgendein Schweißausbruch, Panik steigt auf. Und du kannst dir nicht selber Licht machen. Und der Pfarrer, der Friedolf Vogel, hat gesagt, das ist das Bild für die Menschen, die ohne Gott leben und in sich ihnen die geistliche Finsternis haben. Weil sie die aktive Beziehung zu Gott nicht haben. Und jetzt sitzt sie verzweifelt in dem Bauernhaus und weiss nicht mehr weiter. Plötzlich geht das Licht an. Bling. Der Sohn vom Bauer macht die Runde und schaut, ob alles okay ist. Und du denkst, ach, oh, Gott sei Dank, dich schickt der Himmel, wo ist das WC? Zack. Und so einen Unterschied kann Gottes Sohn in deinem Leben machen. Wenn du das Licht aus dem Himmel einlässt. Vielleicht findest du, ja, also so schlimm ist es mir jetzt auch wieder nicht. Das wäre ja schön, das möchte ich dir gönnen, wenn du es so empfindest. Und trotzdem, der Effekt, wenn Jesus in dein Leben einkommt, der ist gefühlt mindestens so gross wie in diesem Beispiel. Das ist wahre Weihnacht. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heisst, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann macht das einen gewaltigen Unterschied. Dann merkst du erst, was wahres Leben ist. Wisst ihr, bevor ich Jesus kennt habe, dann hätte ich nicht gesagt, ja, ich bin mega ein Armer und so, ich brauche dringend irgendwie Licht oder etwas anderes. Ich habe gemeint, das ist normal, was ich dort empfunden habe. Und es war nicht immer so schlecht gewesen. Aber nachher, wo Jesus gekommen ist, haben wir gesagt, ey, das ist ja viel, viel besser. Das ist ja, boah, Hammer. Und darum kann man es eigentlich erst beurteilen, nachdem man gesagt hat, Jesus, komm. Komm mit deinem Licht und mach hell in mir drin. Erst dann kann man es wirklich beurteilen. Und das Licht kann erst dann kommen, wenn wir zu den dunklen Flecken stehen, die wir in unserem Leben haben. Das, was uns abseits stellt vor Gott, das sind vielleicht Lügen sein. Das kann Stellen sein. Übrigens, Stellen, das tut man mal so. Ich meine, die Steuerkleidung ein bisschen frisierst. Ja, da sind wir schon dabei, oder? Oder irgendeine Versicherung ein bisschen anders. Ich habe einmal ein Problem gehabt mit einem Zahn. Ich habe etwas draufgebissen, etwas Herz. Und dann hat mir etwas rausgetatscht. Und jetzt habe ich gewusst, wenn ich jetzt angebe, ich habe auf etwas Herz gebissen, also irgendwie, ich habe etwas gegessen, wo du nicht kannst erwarten, dass etwas Herz drin ist, jetzt Versicherung zahlt. Und ich habe aber etwas Dummeres, etwas gegessen, wo hart war. Also mit dem musst du rechnen, oder? Und jetzt, ja, wie machst du es? Also ich habe mich dann für die Wahrheit entschieden. Ich habe selber gezahlt. Aber ich meine, und jetzt fängt es an, oder? Und das sind Sachen, die uns von Gott trennen, weil er ist heilig. Ihn kannst du nicht einfach so ein bisschen linken. Er ist gerecht. Und er, schaut, jeder Richter in der Schweiz, der nicht gerecht wäre, den würden wir absetzen. Und Gott ist auch gerecht. Sonst wäre er ein Hanswurst, und das ist er nicht. Wenn wir vor Jesus zu dem Zeug stehen, dann nimmt er die dunklen Flecken aus unserem Leben weg. Und er schraubt uns ins Gehäuse der Birne. Also die Birne, also das verbrennt. Oder wir sind verbunden dann mit Gott. Da kommt etwas Neues drin rein. Wenn das Licht in unserem Herz aufleuchtet, dann sehen wir, man kann sagen, man sehen wir alles in einem anderen Licht. Gewisse Probleme sind dann kleiner, scheinen kleiner. Sie sind kleiner, aber sie scheinen kleiner. Gut, gewisse werden wirklich auch kleiner. Aber viele bleiben gleich, aber sie scheinen kleiner. Und wir kommen vor allem eine neue Hoffnung über. Und es ist so gut, wenn wir uns dem Jesus zuwenden. Und zwar einerseits in einer Grundsatzzuwendung, in einer Grundsatzerklärung, aber dann nachher jeden Tag neu. Ich glaube, wenn wir unser Gesicht jeden Tag Jesus zustrecken, wie der Sonne, dann wird der Tag anders verlaufen. Und darum ist es mega etwas Wertvolles. Wer sich also von Jesus erleuchten lässt, der kann aus Finsternis herausfinden. Definitiv. Auch gröbere Sachen, wie vielleicht Probleme mit Alkohol oder mit Nikotinsucht oder mit Pornografie. Jesus kann dein Licht sein und kann dir da helfen. Und das gilt dir auch, wenn du vielleicht schon mit Jesus unterwegs bist und noch einen Bereich hast, wo du merkst, ah, oh, der ist noch dunkel, ich schaffe es nicht. Wenn du ehrlich und ganze Sachen mit ihm machst und vielleicht brauchst du auch Hilfe, er wird dir da raushelfen. Also die vorweihnachtliche Botschaft von Zacharias heisst eigentlich, raus aus der Finsternis, hin ins Licht. Das ist Lebensqualität. Und wenn Jesus als Licht aus dem Himmel unser Leben hell macht, dann passiert noch etwas anderes, Wunderbares. Nämlich, wir lesen da, es kommt, um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Und Frieden, das ist ja eins von diesen zentralen Worten. Das hat jeder Mensch, glaube ich, kann man sagen, oder fast jeder, der einigermaßen normal ist, der hat das gern. Der hat gern Frieden. Man redet gern ja über das. Bei uns in der Schule hat es sogar auch Peacemakers, so Schüler, die ausgebildet werden. Und die haben in der Pause, ich glaube, sie haben so geile Westen. Oh, die haben geile Westen noch. Das geht gar nicht im Moment. He? Oh, Schreck. Ich glaube, wir müssen mal reden, die müssen noch die Farbe wechseln. Okay, nein, ja schon. Aber die haben geile Westen noch. Und man weiss, das sind Friedensstifter. Oder das ist eine tolle Sache. Frieden ist wichtig. Wie viele Bemühungen sind gemacht worden, um Frieden zu fördern in dieser Welt? Und wie viel ist philosophiert worden, wie man zu Frieden kommen kann? Stichwort Friedensnobelpreis. Oder UNO, Organisation der Vereinten Nationen, ist ja 1945 gegründet worden und ist ein Zusammenschluss von heute 193 Staaten, mit dem Kernauftrag die Sicherung des Weltfriedens und Schutz der Menschenrechte. 193 Staaten versuchen das als weltweit grösste Organisation seit etwa 73 Jahren. Und wie sieht es aus? Wie erfolgreich sind sie? Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat vor ein paar Jahren einen Bericht veröffentlicht, der besagt, dass es im Jahr 2011 so viel Krieg gegeben hat, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und in dem Bericht heisst es, eine Tendenz hin zu einer friedlicheren Welt kann vor dem Hintergrund des explosionsartigen Anstiegs der Anzahl von Kriegen bei weitem nicht erkannt werden. Zu den 193 Staaten gehören Länder wie Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, Sudan, Jemen. Das sind Frieden und Menschenrecht. Ein Fremdwort, je nachdem, zu welcher Religion du gehörst. Aber besonders erschütternd finde ich, dass Nordkorea dazugehört. Nordkorea, wo Mitglied ist von einer Organisation, die sich für Frieden und Menschenrecht einsetzt. Und ich denke, das ist ein absoluter Hohn für die, man weiß es nicht genau, vielleicht 70'000 Leute, die in Arbeitslager dahin siechen. Und die meisten von denen aus dem Grund, weil sie an Jesus Christus glauben. Nicht, weil sie etwas Böses da hätten, sondern weil sie einfach an Jesus glauben. In keinem anderen Land der Welt werden Christen mehr verfolgt und unterdrückt als in Nordkorea. Und dass Nordkorea in dieser Friedensorganisation ist, finde ich eigentlich absolut ein Skandal. Ich finde es gut, wenn die Einflussreichen von dieser Welt, wenn sie sich um globalen Frieden bemühen. Also ich finde es, ich bin froh, macht es das. Wie würde es ausgehen, wenn sie es nicht machen würden? Wahrscheinlich wäre es noch viel schlimmer. Und trotzdem müsste man eigentlich sagen, jetzt sind die seit 73 Jahren und heutzutage mit allen Weltmächten und sie haben nicht mehr angebracht. Eigentlich müsste man sagen, hey, wir schaffen es nicht, einen umfassenden Frieden anzukriegen. Wir schaffen es nicht. Und wisst ihr, was gegeben ist? Die Bibel, das uralte Buch mit so viel Weisheit. Und die Christen, die wüssten, wie es geht. Die wüssten es. Was würde passieren, wenn alle Menschen, einfach mal theoretisch, wenn alle Menschen sich würden entscheiden, ich will Jesus nachfolgen. Ich will aus seiner Kraft leben, aus seiner Gnade, ich will mich beschenken lassen und aus dieser Dankbarkeit heraus will ich Gottes Gebot leben, so gut es geht. Was würde passieren? Es gibt einen weltweiten Frieden. Es gibt einen weltweiten Frieden. Nicht erzwungen. Denn Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Also das könnte zu einem äußeren Frieden führen. Definitiv. Und darum müsste eigentlich die Regierung müsste den Christentum fördern. Also, das wäre schlau. Aber Jesus kann nicht nur äußeren Frieden schaffen, er kann auch in unserem Herzen Frieden schaffen. Wir haben vorher die alte Prophezeiung vom Prophet Jesaja gesehen, wo von dem Kind redet, wo geboren wird, und das heisst Friedefürst, unter anderem. Friedefürst. Jesus kann in deinem Herz Ruhe schaffen, kann Frieden schenken, sogar wenn die äußeren Umstände belastend sind und schwierig sind. Er kann Frieden schenken. Also, mir geht es in der Regel nicht so, dass das bedeutet, dass ich mit einem Durchgrinsen durch die Gegend laufe oder dass ich alles völlig easy nehme. So, nein, das, mir ist es nicht unbedingt so. Vielleicht gibt es andere, die das mehr leben. Aber bei mir ist es vor allem ganz etwas Tiefes, eine tiefe Ebene. Ich habe früher in mir drin, bevor ich Jesus kennengelernt habe, immer das Gefühl gehabt, etwas fehlt mir. Ich habe mich viel gefragt, dann fängt mein Leben endlich an. Wirklich, das habe ich viel einfach so gedacht. Ich habe immer gedacht, wenn du das machen könntest, dann würde es anfangen. Und ich habe dann als junger Teenager schon bereits und als junger Erwachsener auch probiert, das aktiv das zu füllen. Ich habe angefangen mit Esoterik, mit Astrologie, auch mit Party und Ausgang. Und dann auch mit Sprachaufenthalt in Amerika und so. Und habe gedacht, jetzt muss es doch dann sein, das Zeugs, das muss dann jetzt sich füllen. Und es war meistens gut im Moment, aber nachher war es wieder wie voran. Also ich habe gemerkt, dass ich mir das nicht selber fühlen kann. Und interessanterweise habe ich aber nie beim christlichen Glauben gesucht. Schon interessant, oder? Ich habe überall gesucht, nur dort nicht. Weil das Bild, das ich hatte, war recht einseitig und das war nicht so positiv von den Christen. Ich habe gedacht, das sind so die, ja, einfach verstaubt und langweilig. Aber das ist völlig schräg, das Bild eigentlich. Und darum habe ich dort nicht gesucht. Und dann mit 24 habe ich einen Militärkollegen kennengelernt, toller Typ. Und der hat mir von Jesus erzählt, von seinem Glauben, von der Bibel. Und ich habe gedacht, hä, du bist so ein Christ? Und irgendwo habe ich dann das erste Mal richtig hergelost. Also, das hat man vielleicht schon andere probiert zu erklären, aber ich habe noch nicht hergelost. Und ich habe die Sache gecheckt mit Jesus, mit der Bibel. Und habe gemerkt, hey, das ist ja genial. Und ich will das. Ich habe Jesus Christus persönlich kennengelernt, habe ihn in mein Leben eingeladen. Und nach einem Zeitchen, also ich habe das übrigens nicht gemacht mit dem Gedanken, jetzt mache ich das und dann ist meine Lehre weg. Ich habe gar nicht an das gedacht, als ich das gemacht habe. Und ein Zeitchen später habe ich plötzlich gemerkt, hey, das ist ja gar nicht mehr rum. Das Unerfülltsein ist weg. Das ist jetzt 22 Jahre her. Und das Unerfülltsein ist immer noch weg. Also es ist immer noch da, die Fülle. Wisst ihr, das schenkt Jesus allen, die zu ihm kommen, einfach so, weil er uns liebt. Wir haben es nicht verdient. Aber das ist Gnade, dass er uns das schenken will. Und ab dann führt Jesus uns auf den Weg vom Frieden. Und er möchte, dass wir den Weg aktiv mitgestalten. Dass wir eben auch so Peacemaker sind. Dort, wo wir sind, das möchte er von uns. Weil er ist der Friedenfürst. Und er will, dass Frieden sich verbreitet. In den Herzen, aber auch äußerlich in dieser Welt. Echter Frieden. Und wir haben ja vorher davon geredet, ich habe angetönt, dass auch in vielen Familien, dass man verkracht ist, dass gerade Weihnachten besonders aufkommt. Und das ist für die einen, das ist es mega schwer. Die einen hätten so gerne Frieden. Und die anderen wollen einfach nicht, machen nicht mit. Und ich denke, von unserer Seite her ist es wichtig, dass wir probieren, die sind, die bereit sind, zu vergeben. Dass wir bereit sind, den ersten Schritt zu machen. Als ich noch auf der Gemeindeverwaltung geschafft habe, da hatte ich mal mit einem Mitarbeiter ein bisschen Kiefel. Also jetzt nicht jetzt ein weltbewegender Streit oder so, aber doch, es war nicht mehr so gut, ein bisschen Kiefel. Und am nächsten Morgen hat das Telefon geschallt, da war mein Kollege dran und hat gesagt, du Thomas, ja, gestern ist schon gut, oder? Ich sagte, ja, klar, ja. Und ich war so beschämt gewesen. Ich war ja der Christ gewesen. Oder? Ich hätte es in der ersten Zeit gemacht. Ich hätte vielleicht auch noch gemacht. Ich hoffe es. Keine Ahnung. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen zuerst und er hat es gemacht. Also wenn du mit jemandem nicht versöhnt bist, dann mach bitte den ersten Schritt. Nützt doch das, was vorher der Walter gesagt hat. Nützt den Dezember noch, um das alte Jahr aufzuräumen. Das kannst frisch und super und gut in das neue Jahr gehen. Und mach den ersten Schritt, egal wer geschuld ist. Auch wenn der andere vielleicht mehr Schuld hat als du, mach den ersten Schritt. Wir können es nur probieren. Erzwingen können wir nicht, das ist ganz klar. So viel an euch ist, haltet Frieden, heisst es im Römerbrief. Der erste Schritt, übrigens, ich muss auch sagen, es ist gar nicht der erste Schritt. Also wenn du den ersten Schritt machst, ist es nie der erste Schritt. Weil der erste Schritt hat Jesus gemacht, als er für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und das ist Grund genug, der betroffenen Person ein Versöhnungsmail zu schreiben oder anzuläuten und sagen, du, ah, es tut mir leid, es ist einfach blöd gelaufen und ich habe Fehler gemacht und wollen wir nicht nochmal zusammen einen Kaffee trinken und irgendwie neu anfangen. Ich glaube, sehr oft sind Leute vielleicht sogar froh, wenn wir den ersten Schritt machen. Wer Hilfe braucht, kannst du dich mal bei mir melden, vielleicht kann ich irgendwo unterstützen. Und so kann es Weihnachten werden, in zerstrittenen Beziehungen, deiner Beziehung zu deinem Vater vielleicht, zu der Mutter, zu Geschwistern, Kind oder auch zum Ehepartner. Stell dir vor, wie schön das wäre. Natürlich, es kommt immer auf den anderen davon, ganz klar. Aber wenn es würde werden, das wäre mega. Dann muss man kein schlechtes Gewissen mehr haben, nicht mehr gewisse Gedanken verdrängen, weil es einem irgendwo runterdrückt. Lass Jesus Weihnachten machen in deinen Beziehungen. Und mach doch heute Morgen den ersten Schritt, dass du sagst, ja, ich packe es an. Vielleicht im Gebet. Wenn wir nachher noch ein Lied singen, sitzt du im Moment aus und sagst, Jesus, ja, ich nehme vor, ich mache den ersten Schritt. Bei der nächsten Gelegenheit. Und holst dir jemanden an die Seite, wenn du ein bisschen Hilfe brauchst, oder Hilfe beim Mail formulieren oder etwas. Ich tue es. Die Fanszeit ist eine einmalige Zeit, weil sie uns hilft, uns auf das Entscheidende auszurichten, auf das Advent, aufs Licht aus dem Himmel. Jesus tut uns einladen. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, zu dem Licht. Wend dich ihm zu. Raus aus der Finsternis und hin zum Licht. Er ist gekommen, um uns zu beschenken. Es ist einfach dumm, wenn wir die Geschenke nicht annehmen. Oder das Geschenk. Aber er ist darum gekommen. Er will uns das Leben reich machen. Und wahrscheinlich wirst du in der Adventszeit und Weihnachtszeit noch ein paar Kerzen anzünden, wie das dort hinten zum Beispiel. Und einer hat gesagt, letztes Jahr habe ich das gehört, jedes Mal, wenn du das Kerzen anzündest, mach dir bewusst, Jesus will Licht machen in dir. Jesus will dich beschenken. Und er kann Licht machen, wirklich. Er kann dich aus der Finsternis holen. Im Psalm 84 steht das ganz schön. Und mit dem möchte ich schliessen. Da heißt es, denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Amen. Eine Bette. Lieber Herr Jesus Christus, ja, danke viel mal, dass du ein Licht bist. Und dass du wirklich einen riesen Unterschied machen kannst. Und vielleicht haben wir das noch nicht so manchmal gehört. Ist irgendwo vielleicht ein neuer Gedanke. Bitte schenke uns den Mut, dem nachzugehen und weiter daran umzudenken und Schritte machen in die Richtung. Vielleicht auch zu beten, Jesus, zeig du mir doch noch mehr. Und vielleicht haben wir es schon viel gehört und haben trotzdem noch einen Bereich, wo irgendwo man merkt, es ist nicht hell. Ich bitte dich, schenke uns den Mut, auch grundsätzlichen Schritt zu gehen. Jemanden beizuziehen, wo wir das anpacken können. Danke vielmals, dass du so viel Geduld hast mit uns. Aber du möchtest auch, dass wir aktiv werden, auch gerade im Blick auf das Licht, auf den Frieden, den du schenken willst. Danke vielmals für die Zeit, für die Adventszeit. Hilf uns, dass wir sie gut nutzen können. Amen.